Gut, ich darf euch noch mal bitten, aufzustehen, dass wir gemeinsam vor Gott treten und beten. Unser großer Gott, unser liebender Vater, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du felsenfest bist, dass du stark bist, dass du unsere Stärke bist. Und wir dürfen das besingen und mein Wunsch ist es, dass das auch in unserem Leben, im Alltag, gerade auch in den Tälern unseres Lebens, uns so bewusst ist. Und dass wir dieses Vertrauen in dich haben, wie es ein Habakuk auch lernen durfte. Amen. Wird es ein Happy End geben? Das ist vielleicht die Frage, die sich der ein oder andere schon mal bei einem Film gestellt hat. Man guckt ihn und fragt sich, wird das noch gut gehen? Der Protagonist durchlebt die größten Schwierigkeiten, ist am Boden. Irgendwie erhält er Hoffnung oder eine Superkraft oder irgendwas. Und am Ende steht er siegreich da. Happy End. Und das wünschen sich viele Menschen, mit so einem positiven Gefühl wieder aus dieser Filmwelt herauszutreten, und fühlt sich gut an. Es gibt aber auch manche Filme, die lassen dich sehr schockiert, sehr eisig, sehr nachdenklich am Ende zurück. Wo du da nur sitzt und denkst, hä, das ist jetzt das Ende? Und so empfinde ich das zum Beispiel beim ersten Johannesbrief, der, finde ich, ein sehr krasses Ende hat. Der sagt, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und dann wird das Bild schwarz. Bäm, haut ja am Ende nochmal so einen Befehl raus. Oder wenn man sich vor den Abspann des Buches Jona begibt zum Beispiel, da endet Gott mit einer Frage. Ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive? Jona hört diese Frage und sitzt da angesäuert, zornig auf Gott, liegt quasi im Sterben wegen der Hitze und meint auch noch im Recht zu sein. Und dann wird das Bild schwarz. Krasses Ende. Und wir werden uns heute das Ende des Buches Habakuk anschauen. Habakuk, der Prophet, den wir die letzten Monate durchstudiert haben, und wir werden vielleicht nicht so ein ganz typisches Hollywood-Happy End hier finden. Aber doch irgendwie ist er am Ende mit einer ganz anderen, mit einer großartigen Sicht rausgekommen aus diesem ganzen Dilemma, möchte ich sagen. Es ist dieses große Finale, was wir am Ende haben. Diese psalmtypische Spannung begegnet uns nochmal. Da ist jemand, der mit Gott lebt, aber auch in diesem Leiden lebt, in dieser Not lebt, auf dieser Erde, der aber eine Beziehung zu Gott hat. Und diese Spannung, die sehen wir heute noch ein letztes Mal, und für Habakuk bleibt dieser Schrecken, dieser ganzen Szenerie, dass ein anderes Volk kommt, über sie hinwegrennt, und ihm bleibt nichts anderes, als zu warten und zu harren, bis der Feind kommt und Gott eingreift. Aber in all diesen Dingen, und wir haben das in den letzten Monaten studiert, diese drei Kapitel, hat sich etwas verändert bei Habakuk. Sein Herz, seine Denkweise, seine Sichtweise auf Gott und damit auch auf die Situation in dieser Welt. Habakuk begegnet uns hier zunächst als einen sehr zitternden, als einen entsetzten Propheten in den letzten Versen, aber eben nicht mehr dieser klagende, dieser zweifelnde Typ, den wir vorher kennengelernt haben. Er weiß nun besser, wer und wie Gott ist. Er fürchtet ihn und er weiß, Gott ist meine Kraft. Felsenfest und stark ist mein Gott. Ich falle niemals tiefer als in seiner Hand. Ich denke, nicht umsonst haben wir diese Lieder gerade gesungen. Und mein Wunsch mit dem Studium des Buches Habakuk war es und ist es immer noch, dass wir von diesem Kerngedanken herausgefordert werden. Dass wir unsere Einstellung und unser Denken anhand dieses Buches mal überprüfen und sagen, wie denke ich über Gott und über die Umstände in meinem Leben? Dieses Chaos, dieses Leiden, diese Angst, diese Sorge, wie gehe ich damit um? Mit dem Wissen eines großen, allmächtigen Gottes? Oder verzage ich? Und das ist auch in Ordnung. Wir sind Menschen. Wir kommen an diese Punkte, wo wir verzagen und verzagen dürfen. Aber Habakuk zeigt uns, dass es noch eine größere Perspektive gibt. Und ich stelle einfach mal die Frage, ich habe vor, ich glaube, 2 Wochen war es, genau gefragt, Mal gucken, wer diesem Rat gefolgt ist. Wer hat denn das Buch Habakuk am Stück nochmal durchgelesen? Stark. Es läuft wie im Hauskreis, die Hausaufgaben. Gut. Dann müsst ihr jetzt trotzdem ran. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet, so am Ende. Die erste Frage lautet, was sind die zwei Schlüssel, die wir in Bezug auf Leiden immer wieder wiederholt haben? Wir haben gesagt, es gibt zwei Schlüssel. Kennt ihr die noch? Worauf müssen wir schauen? Jetzt seid ihr dran, ja, nicht ich. Sehr gut, schnell mitschreiben. Wir brauchen ein gesundes Verständnis von Gott selbst. Wir müssen mehr und mehr verstehen, wer Gott ist. Und dann gibt es noch eine Folge dessen. Und zwar, wir müssen aufhören, das Wesen Gottes durch die Brille unserer Erlebnisse zu interpretieren, so wie Habakuk das auch gemacht hat. Er hat sich seine Umgebung angeschaut und hat gesagt, Gott, du bist nicht heilig, du bist nicht gerecht. Und Gott sagt, nein, wir müssen lernen, unsere Erlebnisse durch die Brille der wahrhaftigen Wesenszüge Gottes zu interpretieren. Weil Gott heilig und gerecht ist, müssen wir das so und so verstehen. Gut, erste Frage war schon mal spannend hier bei euch. Welche Wesenseigenschaften Gottes haben wir denn im Rahmen von Habakuk genauer studiert? Fällt euch da noch was ein? Souveränität, sehr gut. Was noch? Gerecht, richtig. Und damit verbunden? Gerecht und heilig ist er. Ja. Vor zwei Wochen haben wir uns eine sehr krasse Eigenschaft Gottes angeschaut. Wisst ihr das noch? Allmacht haben wir uns auch angeschaut. Ja. Vor zwei Wochen haben wir uns Gottes Zorn gewidmet. Aber wir haben uns auch seine Zucht und da als Ausdruck eben seiner Liebe uns angeschaut, weil er sein Volk nicht einfach dahingehen lässt. Gut, mit welchen Eigenschaften hadert Habakuk denn am meisten? Wisst ihr das noch? Womit hatte er am meisten zu kämpfen, um Gott zu verstehen?
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit. Und damit verbunden wieder seine Heiligkeit, ja. Er hat Gott nicht mehr verstanden. Gott, wie kannst du das tun? Bist du nicht heilig? Bist du nicht gerecht? Genau. Und damit, und das ist die letzte Frage, wie lautet denn der Diamantvers, so hatte ich ihn genannt, des Buches Habakuk? Was ist der zentrale Vers, den auch Habakuk eine neue Perspektive geöffnet hat? Gut, wir fangen einfach nächstes Jahr nochmal an, das Buch zu studieren. Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das war dieser wichtige Ausblick, den Gott mitgegeben hat. Wo Habakuk neue Hoffnung bekommen hat auf das Ende. Gott ist gerecht. Er bestraft auch diejenigen, die über sein Volk hinwegrennen. Und er wird durchgetragen. Als der Gerechte, als derjenige, der mit Gott lebt. Und im Mai haben wir ja losgelegt, Kapitel 1 uns anzuschauen. Wir haben gefragt, wohin mit meinem Leiden? In meinem Leben, was alles da schief läuft, wo gehe ich damit hin? Und wir haben gesehen, Habakuk tut es, er geht damit zu Gott. Und er fragt Gott. Er klagt ihn nicht an, aber er klagt über das Unrecht um ihn herum. Er fragt Gott und gibt damit die Antwort auf diese Frage. Hey, wohin? Natürlich. Zu Gott. Und Gott antwortet ihnen, dass er gewiss hört und auch tun wird, und dass er ein fremdes Volk einfach über das Volk Juda hinwegziehen lassen wird. Ja, ihr glaubtet es nicht, wenn es nur erzählt würde. Und wir haben uns gefragt, vergrößert Gott nicht damit das Leiden? Nein, das haben wir festgestellt, er handelt souverän, die Souveränität Gottes, und er lässt Sünden aber auch nicht ungestraft, sondern er zieht. Er erzieht, er züchtigt sein Volk, weil er es lieb hat. Und da bekommt Habakuk so eine Schnappatmung und sagt, das geht ja gar nicht. Wie kannst du denn ein heiliger und gerechter Gott sein? Das ist doch nicht fair, Gott, haben wir gesagt. Und wir mussten erkennen, weil wir Gottes Wesen wieder vielleicht neu studiert haben, Gott ist fair, weil er heilig und vollkommen gerecht ist. Er erweist sich als vollkommen gerecht, als Richter der ganzen Erde. Und Habakuk klagt und zweifelt daraufhin, aber auch hier ist wichtig, er wendet sich wieder an Gott. Und Gott gibt ihm Antwort und zeigt damit die 3G der Gottesbeziehung im Leiden, wo er deutlich macht, Geduld ist unablässig. Du brauchst Geduld, harre aus. Du brauchst Gottes Wort, weil es zuverlässig ist und es wird eintreffen. Harre darin aus und halte dich daran fest. Und der Glaube allein ist zulässig, denn der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und daraufhin zeigt Gott den Habakuk 5 Weherufe und damit 5 Gründe für sein Gericht über die Babylonier. Ein Spottlied der Feinde und am Ende singt er diesen Psalm, dem wir uns heute ein letztes Mal widmen wollen. Habakuk 3, die Verse 1 bis 19, also das dritte Kapitel ist dieser Psalm. Wir lesen aber heute nur die letzten 4 Verse. Also, wenn ihr mitlesen wollt, schlagt die Bibeln auf. Habakuk 3, ab Vers 16. Ich vernahm es, da erbebte mein Leib. Bei dem Schall erzitterten meine Lippen und Fäulnis drang in meine Knochen. Unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er raufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten, dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes. Es ist Gottes Wort, was wir studieren. Ein niedergeschriebenes Gebet des Propheten Habakuk. Und wir erinnern uns vielleicht, das Thema, ihr habt vielleicht einen Zettel auch bekommen, was Anbetung im Leiden möglich macht. Was sind Voraussetzungen dafür, dass wenn wir in diesen Durststrecken leben und laufen, dass wir Gott dennoch anbeten können? Und wir haben uns vor einigen Wochen angeschaut, die gottesfürchtige Herzenseinstellung, die wir entwickeln sollen. Insbesondere durch diese ganz einfachen Dinge, lies die Bibel, bet jeden Tag. Dass wir Gott dadurch fürchten lernen, weil wir ihn dadurch mehr kennenlernen. Wir haben beim letzten Mal uns angeschaut als ein Beispiel des Zornes Gottes, dass wir eine korrekte, eine gottzentrierte Theologie brauchen. Nicht eine, die wir uns selber zurechtstricken, sondern wir müssen Gott richtig kennenlernen, in seinen Tiefen. Und heute werden wir uns anschauen, die von Gott zehrende Kraft. Und das Ziel ist es, dass wir heute nochmal ein Stück weit mehr verstehen, was es uns möglich macht, Gott auch im Leiden anzubeten. Und das dritte wird heute sein, diese von Gott zehrende Kraft. Wenn wir in dieser Kraft leben und in dieser engen Beziehung zu Jesus Christus leben, dann werden wir Stück für Stück auch in diesem Punkt reifen, dass wir aus dieser Kraft leben. Trotz all dieser Dinge, die uns herum sind, diese hohen Mauern, die manchmal in unserem Leben sind und wir nicht mehr weitersehen können. Diese Kraft, die uns durchträgt. Und nochmal die Frage, was hat sich zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3 verändert? Nichts hat sich äußerlich verändert. Nichts hat sich in der politischen Situation verändert, an der wirtschaftlichen Situation, es hat sich nichts verändert. Der Feind wird immer noch kommen. Das hat Gott nicht zurückgenommen. Aber es hat sich das Herz des Habakuk verändert. Seine Denkweise hat sich verändert. Seine Sicht auf Gott hat sich verändert. Sodass er rauskommt aus dem Tal der Zweifel und Klagen hinauf auf dem Gipfel des Staunens und am Ende, wir haben die Verse gerade nochmal gelesen, der Anbetung. Seine Sicht auf Gott wurde korrigiert. Durch Gottes Wort. Und die Umstände in deinem und meinem Leben, die werden sich meistens nicht einfach so ändern. Gott kann das, keine Frage. Aber meistens ist das nicht so. Wir müssen oft durch diese Dinge durch. Und heute werden wir diese Trilogie nun zum Abschluss bringen, diese 3 Punkte. Und wir werden jetzt nicht die Zeit haben, nochmal die ersten beiden anzuschauen. Deswegen habe ich sie heute mal weggelassen. Ich werde das nicht wiederholen. sondern wir stürzen uns direkt in diesen dritten Punkt, dass wir sie brauchen, eine von Gott zehrende Kraft, um auch in unseren Leidenszeiten im Leben Gott anzubeten. Die Verse 16 bis 19 bilden also diesen Abschluss dieses Psalmens, den Habakuk uns aufschreibt. Es ist der Abschluss des ganzen Buches und mehr ist uns über Habakuk meines Wissens nicht bekannt. Ein letztes Mal blicken wir hier aber nun in das Herz des Propheten hinein. Er hat uns ja sehr stark mit reingenommen in seine Denkweise, in seine Gefühle. Und hier auch nochmal, wir dürfen hineinblicken in das Herz. Und wir sehen, dass er sagt, als ich das alles gehört habe, was du Gott tun wirst, da zitterte alles, da bebte alles, da hatte ich Angst. Aber jetzt ist er da und sagt, ich habe Hoffnung auf Sieg, wenn der Feind kommt, weil du meine Hoffnung bist. Das ist sein gegenwärtiges Ausharren, sein gegenwärtiger Applaus. Er jubelt, er bringt das Jauchzen zu Gott und sein Antrieb, und das ist das, worum es heute hauptsächlich geht, ist, dass Gott seine Stärke ist. Das ist sein Antrieb, das ist seine Motivation, sein Motor. Leben aus der Kraft Gottes. Und in Vers 16 beschreibt Habakuk zunächst, wir gehen nochmal dahin zurück, diese frühere Angst, die er verspürt hat, als er die Botschaft von Gott vernommen hat. Diese mächtigen Taten Gottes, die Gott tun wird. Und damit schließt sich jetzt die Klammer von den Versen 1 und 2 rund um die Verse 3 bis 15. Er bringt es nun hier zum Abschluss. Er sagt, Gott, ich habe verstanden, du wirst die Babylonier kommen lassen. Du wirst unser eigenes Volk richten, weil wir böse gegen dich gehandelt haben. Aber du wirst auch die Babylonier richten. Habakuk 1 und 2 und als Unterstützung Habakuk 3. Aber als er das vernommen hat, da war nicht, oh, super Gott, toll. Das ist ja ähnlich. Wenn wir irgendwo in Not geraten, dann sagen wir auch nicht direkt, ach super, toll, alles super. Ja, das ist so oberflächlich, wenn wir sagen, ach alles gut. Wir dürfen sehen, wie Habakuk hier reagiert und das ist nicht nur Habakuk. Das finden wir durchweg in der Bibel, wenn wir die Psalmen anschauen. Wie emotional und wie krass die reagieren auf Anfeindungen, auf Probleme in ihrem Leben. Die sagen nicht, ach ja Gott, schon alles gut, passt schon. Nein, die gehen durch diese Kämpfe durch, aber mit der richtigen Sicht. Sein Leib bebt, er erzitterte. Beim Schall, bei der Stimme, beim Geschrei, wahrscheinlich das, was er auch von Gott vernommen hat, da bebten seine Lippen. Es ist so unglaublich, dass er anfängt zu zittern. Fäulnis, Morschheit oder eine Übersetzung übersetzt sogar mit Todesangst, dringt in seine Gebeine. Und wir wissen, was dann passiert. Unsere Beine, unsere Knie werden weich. Sie werden porös, wie von Würmern durchfressen. Da wird dieses Wort auch noch für gebraucht. Unter ihm bebte sein Schritt oder seine Knie, seine Füße, sie Ich würde heute sagen, meine Knie schlottern. Ausdruck der Angst, den wir dem verleihen, wenn wir das sagen. Und das ist die Realität der Furcht, die Habakuk uns hier vor Augen malt. Er sagt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, er hat Angst, er fürchtet sich. Als er all das vernommen hat, was Gott ihm gesagt hat, das hat ihn nicht nur in die Ehrfurcht vor Gott getrieben, weil er gemerkt hat, Gott ist viel größer, Christus ist größer. Nein, es hat ihn auch erstmal in Angst und Schrecken versetzt. An diesen anstehenden Kriegszeiten. Und ich denke, bei uns ist das nicht anders. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Wir haben von Dirk Winterhoff noch gehört. Das betrifft jeden von uns. Ja? Ich weiß nicht, warum er es jetzt gesagt hat, aber ich glaube, keiner hat sich gemeldet, als es um die Frage ging, wer hat denn nie Angst? Ich glaube, so war es. Ja? Wir haben alle Angst. An dem oder an dem Punkt. Wir geraten in Leiden, wir geraten in Nöte, wir haben Sorgen. Auch uns schlottern die Knie, auch uns beben die Lippen, wenn wir Angst haben. Ja, uns wurde vielleicht eingetrichtert, Indianer kennt keinen Schmerz. Oder wir müssen einfach tapfer sein. Ja, ich meine, es sind gute Ausrichtungen, möchte ich einfach mal sagen. Eine kämpferische, eine sich durchbeißende Ausrichtung. Das ist in Ordnung. Das finde ich direkt immer am Boden liegen bleiben, sondern weitermachen. Das ist in Ordnung. Aber wir dürfen da nicht in eine falsche Stoik geraten, dass wir einfach sagen, oh, ich bin so selbstbeherrscht und ich habe überhaupt keine Emotionen darüber. Ach, passt schon alles, alles gut. Die Bibel erzählt von den Menschen, von Habakuk, von Daniel, von Paulus, von Petrus. Auch sie hatten Angst. Auch sie sind geflüchtet, sie sind weggelaufen. Und auch Christen geht es nicht immer gut. Aber zugleich müssen wir die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Was ist deine Perspektive? Was sind deine Einstellungen und Denkweisen, wenn du in genau in diesen Zeiten gerätst, wo die Angst kommt, wo die Sorgen auf dich einpressen? Und im zweiten Teil von Vers 16, schaut nochmal rein, beschreibt Habakuk, wie es jetzt in seinem Herzen aussieht. Ja? Er sagt zunächst, ich vernahm es, Bezug auf Vers 2, Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, da erbebte mein Leib und so weiter. Und dann im zweiten Teil sagt er, jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkomme. Ja, er hat Angst, aber er hat die richtige Perspektive, er hat den richtigen Blick. Er geht jetzt gewissermaßen nicht in den Flugmodus, alles stumm, aber in den Ausharrenmodus mit Hoffnung. Habakuk will, sagt er, ich will warten. Ich will auf diesen Tag warten. Er ist bereit, auf Gottes Wirken zu warten, der der Richter der ganzen Erde ist. Und der schon dem Feind angedroht hat, auch euch werde ich richten. Habakuk versucht, so übersetzt ist die Schlachtübersetzung, darin Ruhe zu finden, weil Gott größer ist, weil er die Stärke ist. Und Habakuk harret mit Hoffnung und Sieg über den Feind aus im lebendigen Gott. Er sagt, das ist meine Kraft, die in mir lebt. Ganz anders, der Habakuk noch aus den ersten Kapiteln, oder? Das ist die Kraft, aus der Habakuk lebt, dass er nun in dem Herrn vertraut und weiß, deine Verheißung, Gott, die werden eintreffen. Ich werde diese Bedrängnisse, die auf uns zukommen, ich werde sie durchleben können, weil du es mir versprochen hast. Und diese hoffnungsvolle Perspektive, die sollten du und ich auch haben. Die vermittelt uns von Anfang der Bibel bis zum Ende, dass wir nur eine kurze Zeit haben, dass es nur eine kurze Zeit des Leidens und Seufzens ist, dass die Schöpfung seufzt, aber der große Tag des Christus kommen wird und so weiter und so weiter. Der Blick auf die Stärke Gottes, die Macht Gottes und die Ewigkeit. Und so können, gerade wenn wir eine tiefe, enge Beziehung zu Gott haben, wir ähnlich vielleicht leben wie ein Petrus, der sich, als er gefangen genommen wurde und dessen Freund Jakobus gerade geköpft wurde, einfach zwischen den Wachen im Gefängnis schlafen. Apostelgeschichte 12. Wir können vielleicht wie ein Paulus in Apostelgeschichte 16, Vers 25, im Inneren des Gefängnisses, Bewegungsfreiheit vollkommen eingeschränkt, Loblieder singen. Vielleicht können wir uns das gar nicht vorstellen, ja? Kezia sagt immer, boah, ich komme mit diesem Paulus nicht klar, dass der das so machen kann, das geht nicht. Anscheinend schon. Warum? Weil sie eine so enge Beziehung haben, weil sie ein so großes Vertrauen haben, weil sie wissen, wer ihre Stärke ist. Wer sie da rausholt, wer sie durchträgt. Und wer nicht nur im Leben ihr Herr ist, sondern auch im Sterben ihr Herr. Und das nehmen sie als Wahrheit in ihrem Leben, nicht nur als Theorie. Auch Habakuk hat Gott neu und tiefer kennengelernt. Und das ist der Schlüssel, dass wir Gott und sein Wesen, sein Willen, sein Wirken mehr kennenlernen. Für Habakuk reichen diese gewaltigen Taten Gottes aus, die er am Sinai tun wird, die er am Roten Meer getan hat, die er bei der Eroberung des Landes Kanaans getan hat. Die Verse 3 bis 15, die wir vor zwei Wochen studiert haben. Aber Habakuk hat Gott so mehr kennengelernt und tiefer kennengelernt. Er wurde fester in seinem Glauben. Trotzdem, was wir jetzt nochmal in Vers 17 sehen, wie krass das sein wird, wenn der Krieg dort herrschen wird. Vers 17, schaut nochmal rein. Er sagt, der Feigenbaum blüht nicht. An den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung. Die Terrassengärten, die Äcker bringen keine Nahrung hervor. Schafe sind verschwunden. Kein Rind ist mehr da. Da ist nichts mehr. Und wenn wir in die Geschichte Gottes mit seinem Volk im Alten Testament schauen, dann hat Gott immer wieder deutlich gemacht, das wird euch passieren, wenn ihr ungehorsam seid. wenn ihr nicht auf meine guten Gebote und Satzungen hören werdet. Könnt mal aufschlagen, 5. Mose 28. Das ist mit eines der wichtigsten Kapitel in diesem Zusammenhang. 5. Mose 28. Wo Gott sagt, seid ihr gehorsam, werdet ihr Segen ernten. Seid ihr ungehorsam, werdet ihr Fluch erleben. 5. Mose 28. Wir lesen einfach mal ab Vers 30. 5. Mose 28, Vers 30. Eine Frau wirst du dir verloben, aber ein anderer Mann wird mit ihr schlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber nicht darin wohnen. Ein Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst ihn nicht nutzen. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet und du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Gesicht geraubt und nicht zu dir zurückkehren. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben und du wirst niemanden haben, der hilft. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tagen, aber du wirst machtlos sein. Die Frucht deines Ackers und all deines Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst. Du wirst unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Wir können das jetzt weiterlesen. Es ändert sich nicht. Gott sagt, wenn ihr meinem Wort nicht gehorcht, wird euch das passieren. Das Nordreich Israel hat das schon erlebt. Sie sind schon verschleppt worden, es liegt brach. Juda steht kurz davor. Die letzten Jahre, Monate, Tage wissen sich genau in Habakuk, sind angebrochen. So geht die Natur mit all ihren Pflanzen und Tieren, nimmt Anteil an Gottes Gericht. Wenn das Volk der Babylonier hinwegzieht über das Volk Juda. Der Feigenbaum blüht nicht, er grünt nicht, er schlägt nicht mehr aus. Die Reben, da ist kein Ertrag mehr, da ist kein Gewächs mehr in den Weinstöcken. Der Ölbaum, er versagt seine Leistung, da ist keine Frucht mehr dran. Die Äcker bringen keine Nahrung mehr. Tiere sind verschwunden. Habakuk hat soeben die komplette Vernichtung der landwirtschaftlichen Kultur beschrieben. Nichts ist mehr übrig. Und dabei geht es ums nackte Überleben. Das ist die Realität der Furcht, die er nochmal hier aufzeigt. Dass er Angst haben darf, natürlich, weil da was passiert. Über diese Grausamkeit des Leidens, die da bevor seinem Volk und ihm vielleicht auch steht. Aber es ist ein Bild des Zornes Gottes, wenn Gott sagt, jetzt werde ich die Sünde bestrafen. Ich werde über Juda herfallen. Und wir dürfen diese Angst und dieses Zittern Habakuk nicht einfach wegbügeln. Wir schlagen auf Klagelieder. Das Buch Klagelieder nach Jeremia, wo der Prophet uns beschreibt, wie das in Jerusalem ausgesehen hat, als die Babylonier gekommen sind und Jerusalem wirklich gelitten hat. Habakuk, Kapitel 4, wir lesen mal die Verse 9 bis 11. Das sind keine schönen Verse, sage ich euch. Für Kinder auch nicht gut, glaube ich, aber es ist Gottes Wort. Die vom Schwert Getöteten hatten es besser als die vom Hunger Getöteten. Die veränderten langsam, getroffen von Mangel an Feldfrucht. Die Hände weichherziger Frauen oder barmherziger Frauen haben ihre Kinder gekocht. Sie dienten ihnen als Speise beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Der Herr hat seinen Grimm Genüge getan, hat seine Zornesglut ausgegossen und er hat in Zion ein Feuer angezündet, das sogar seine Grundmauern gefressen hat. Das ist Leiden pur. Wenn die Stadt Jerusalem brennt und vernichtet worden ist. Und der Prophet beschreibt das. Die Furcht Habakuks ist real, die dürfen wir nicht wegtun. Genauso wie in der Welt habt ihr Angst, wie Jesus sagt. Das ist real, das dürfen wir nicht einfach sagen, ach, passt schon. Wir haben Sorgen. Sonst würde Petrus nicht sagen, alle eure Sorgen werft euch ihn. Wir werden mit allen möglichen Leiden in unserem Leben konfrontiert werden. Nur die entscheidende Frage ist, wie wirst du damit umgehen? Was kann dich noch retten? Nicht wir selbst, sondern Gott, der Gott des Heils. Und darum brauchen wir diese gottzentrierte Theologie, haben wir uns vor 2 Wochen angeschaut, dass wir sein Wesen mehr kennen, lieben lernen. Dass wir wissen, wer Gott ist. Und deswegen die Frage, wie eng lebst du in der Gemeinschaft mit deinem Herrn? Wie sehr bist du drauf und dran, ihn kennenzulernen? Oder ist dir das Bibellesen überhaupt nicht so wichtig? Wie gefestigt, wie reif bist du in deinem Leben mit dem Herrn? Ich habe gerade noch von der Unreife gehört in der Gemeinde in Korinth, aber eben auch in jedem Christen. Wir wissen das, dass wir alle wachsen. Im ersten Johannesbrief haben wir letzten Monat noch davon gehört, ihr Kinder, ihr Väter, die, die reif sind. Wo stehst du und wie kommst du dahin? Ich wünsche mir, dass dieses Studium des Buches Habakuk uns dahin treibt, dass wir sagen, Herr, auch wenn alles weg ist, wenn alles um mich herum zusammenbricht, so möchte ich mich dennoch freuen in dir, weil du alles bist, weil du meine Kraft bist. Das ist so leicht gesagt. Aber ich wünsche mir, dass wir auch nur ein Stück weit mehr in unserem Denken gereift sind und sagen, so wie Habakuk, der treue Prophet Gottes, der auch damit gerungen und gekämpft hat, der auch durchgegangen ist durch das Leiden, dass ich genau diese Perspektive bekomme. Und ich hoffe, dass dieser Satz nicht nur bloße Theorie bleibt, sondern dass wir ihn wirklich in Wahrheit im Leben anwenden. Dass wir rauskommen aus dem Tal, mit einem nach oben geöffneten Blick in den Himmel schauen und sagen, Gott, du bist meine Stärke. Wie reagierst du heute, wenn dein Traum zusammenbricht? Wenn alles um dich herum wie ein Kartenhaus zerfällt und du einfach nur von der Last des Lebens erdrückt wirst? Wenn du die Welt nicht mehr verstehst, ja, wenn du vielleicht sogar wie Habakuk da stehst und sagst, Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Wohin gehst du? Wie Habakuk zu Gott? Wo ist dein Halt? Deine Stärke? Wir können lernen vom Propheten Habakuk, ein neues Denken zu entwickeln, ein biblisches Denken. So, wie wir jetzt hier sehen in Vers 18. Ich will dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Vers 18, da finden wir eines dieser wichtigen, dieser großen Aber. Habt ihr es gesehen? Ich, aber. Luther fängt es, glaube ich, sogar mit Aber an, wenn mich alles täuscht. Martin Lloyd-Jones, ein sehr bekannter Prediger, sagte, Praise God for the buts in the Bible. Danke Gott für die Aber, die wir in der Bibel finden. Weil die das Ganze umkehren, weil die den Ausweg zeigen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der Gottlose kippt im Gericht Gottes. All die toten Götzen, die angebetet werden. Der Herr aber sitzt auf seinem heiligen Thron. Das haben wir schon in Habakuk gesehen, aber schaut euch mal die Abers in der Bibel an. Römer 3 ist ein ganz wichtiges Aber, Römer 3, 21. Wir könnten vor Gott nicht bestehen. Kein Mensch ist gut genug in seinen Taten. Aber Christus hat alles getan. Dieses Aber hier von Habakuk, das dürfen wir auch nicht einfach oberflächlich verstehen. Ja, wenn wir sagen, ja, jetzt haut er hier noch einen raus und meint jetzt hier noch am Ende Gott loben zu müssen. Ich glaube, das ist tief und das ist echt. Weil Habakuk etwas durchgemacht hat, eine Veränderung. Und warum glaube ich es noch, dass es echt ist? Weil er Gründe anführt. Habt ihr das gesehen? Vers 18 und 19 sind die Gründe. Er sagt hier, ich freue mich in Gott. Ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihn als Person, als Wesen mehr kennengelernt. Seine Souveränität, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit, sein Zorn, seine Liebe in der Erziehung. Habakuk begründet weiter, er ist der Gott meines Heils. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, er wird durch seinen Glauben gerettet werden. Er ist der Gott meiner Rettung. Und am Ende sagt er, der Herr, Vers 19, der Herr ist meine Kraft. Und das sagt er nicht einfach so. Ich frage dich, welche Gründe hast du, um morgen wieder froh den Alltag zu beginnen? Welche Gründe tragen dich, um weiterzumachen? Welche Gründe vermitteln dir Hoffnung? Welche Gründe führst du an, um zu sagen, dieses Chaos in meinem Leben, diese Angst, die ich habe, dieses Leid, durch das ich durchgehe? Was trägt dich? Und auch wenn Habakuk uns zeigt, dass Not und Elend, Leiden, dass alles um ihn herum zusammenbricht, wenn alles Selbstverständliche wie Nahrung, das Grundlegendste, weg ist, dann sagt er, ich möchte eine Sache tun. Ich möchte Gott anbeten. Verstehst du das? Habakuk hat das alles gesehen, was kommen wird. Er sieht diese Zeit, er sieht sie auf sich zu rennen, aber er will zur Ruhe kommen in Gott. Und das ist der Schlüssel. Und dazu müssen wir Gott mehr kennenlernen. Sonst finden wir diese Ruhe nicht. Sonst haben wir nicht diese tiefe Überzeugung. Sonst bleibt sie oberflächlich. Er schließt sich auch nicht einfach irgendwo ein. Er verkriecht sich nicht in eine Höhle. Nein, er wird aktiv. Er sagt, ich will mich freuen in den Gott meines Heils. Ich will ihn anbeten. Ich bin mir seiner Rettung bewusst. Ich bin mir seiner Kraft bewusst. Und das ist eben diese dritte Voraussetzung für Leiden, für die Anbetung im Leiden. Dass wir überzeugt sind von Gottes Stärke und seiner Kraft. Dass wir jubeln können. Dass wir sagen können, wie Jakobus es schreibt, dass ich es für Freude achten kann, dass ich gerade durch diese Prüfung durch muss. Dass gerade das Leben mir immer wieder einen Tritt gibt. Aber ich sagen kann, Gott ist mächtig. Christus ist größer. Er ist souverän, er ist heilig, er ist gerecht. Er ist voller Liebe und voller Weisheit. Und er wird mich da durchtragen. Und Jakobus sagt, in diesem Prozess reifen wir. Wie Muskeln in der Muckibude, die nur größer werden, wenn wir sie strapazieren. Ich will jauchzen, ich will jubeln, ich will frohlocken. Habakuk hat in Gott diesen Anker gefunden. Gott ist der sichere Hafen, den er anpeilt. Und Gott wird ihn irgendwie erretten, die Kraft geben, durchzugehen durch dieses Leiden, was ihn erwartet. Warum? Er hat es versprochen. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Bei Gott ist Rettung und Hilfe und wir brauchen diese Erinnerung. Wir brauchen diese Mutmacher, dass wir Gott tiefer erfassen und kennenlernen. Ja, und was tut Habakuk dann? Er offenbart Gott, ich vertraue dir ganz, ich gebe mich dir hin, ich bete dich an für das, wer du bist und was du bist. Anbetung ist nicht sonntags morgens drei Lieder singen. Anbetung ist Lebensstil. Anbetung ist, Gott immer auf der ersten Stelle des Lebens zu haben, auch in diesen Zeiten. Wahres Glück finden wir nicht in irgendwas Irdischem, in irgendwelchen Errungenschaften, in irgendwelchen äußeren Umständen. Freude ist im Herrn zu finden, in einer Beziehung zu ihm, wo wir erleben, Gott ist meine Stärke. Habakuk hat erkannt, dass wenn er Gott hat, dass das reicht, durchzukommen. Dass er seine Zuversicht auf den Herrn setzt. Versuchst du dein Glück irgendwo zu finden, außer in Gott? Das ist auch so leicht gesagt, oder? Boah, wie oft versuchen wir das? Wie oft versuche ich mein Glück vielleicht auch in Filmen zu finden? Glücksgefühle beim Happy End. Versuchst du dein Glück im Geld zu finden? Du wirst es nie dauerhaft finden. Die Bibel warnt sogar davor, dass Habsucht oder die Geldliebe die Wurzel alles Übels ist. Versuchst du dein Glück oder deinen Halt im Ehepartner zu finden? Wirst du nicht. Er ist nicht dazu geschaffen worden, dass du dauerhaft Glück findest. Weil dein Ehepartner genauso Sünder ist. Und weil er genauso ein Anbeter ist wie du und auch diese Ruhe in Gott finden kann. Versuchst du dein Glück und dein Halt vielleicht in deinen Kindern zu finden? Wo du noch die Liebe aus ihnen raussaugen möchtest, gewissermaßen. Und dann ein Geschöpf anbetest, anstatt den lebendigen Gott. So schön Kinder sind. Aber wer muss auf der ersten Stelle des Lebens stehen? Auch Habakuk hätte sein Glück und seinen Halt in anderen Dingen finden können. In befestigten Städten, vor den Feinden vielleicht sicher. Er hätte fliehen können wie Jona. Er hätte sich verstecken können in Höhlen wie David. Aber das hätte ihm kein Glück gebracht. Auch er hätte über alles Mögliche klagen können, über seine Umstände. Und das hat er auch getan. Er hat Gott geklagt. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist Schluss damit. Warum? Weil seine Umstände, das ist ihm klar geworden, ändern sich nicht. Aber es hat sich was verändert, sein Denken. Seine Sicht auf Gott, seine Beziehung zu Gott ist tiefer geworden, sein Vertrauen ist größer geworden, weil Gott etwas versprochen hat und daran klammert er sich. Er hat Gott lieb und das zeigt er in seinem Leben. Und so können auch wir ebenso Gott im Leiden begegnen und uns freuen im Herrn, Ja, wir sollen nicht jubeln darüber, dass uns alles Mögliche Schlechtes passiert, wenn ich mal so sagen darf, sondern wir sollen uns freuen im Herrn. Wir sollen uns freuen über die Situation an sich, weil wir wissen, Jakobus macht es so deutlich, das wird uns in der Beziehung und in der Reife und im Ausharren nach vorne bringen. Und zu diesem Wissen und zu diesem Denken müssen wir Stück für Stück hingelangen. Lass uns den letzten Vers anschauen, Vers 19. Da fasst das nochmal zusammen. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße. Über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Es gibt nichts Mächtigeres als Gott. Da ist nichts, was dich von seiner Liebe trennen kann. Und in Römer 8, wo das beschrieben wird, haben wir diese Gegensätze, diese weitesten Dinge. Hohes noch Tiefes, Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Keine Macht der Welt kann mich von ihm trennen, wenn ich ihm gehöre. Er ist die Kraft, die uns durchträgt. Wie formuliert Paulus das? Er formuliert das so gut in Philipper 4. Ich lese es vor, Philipper 4, ab Vers 12, ob ich nun wenig habe oder viel habe. Beides ist mir durchaus vertraut. Ich kann aber mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein, ich kann hungern, ich kann Mangel leiden, ich kann Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir die Kraft und die Stärke gibt. Der sagt, ich habe auch alles erlebt. Ich bin auch durch diese Täler durch und ich bin auf Höhen einhergeschritten. Nicht meine Umstände sind entscheidend, sondern meine Beziehung zu Christus. So wie ich ihn kennengelernt habe. Und er sagt, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Wenn wir uns da nicht dran halten, wo willst du dich sonst dran halten? Paulus hatte diese Sicht. Und er hatte auch in Situationen mit Sicherheit Angst. Seine Knie schlotterten wie die von Habakuk, seine Füße bebten wie die von uns. Aus demselben Holz geschnitzt. Wir sind alles aus Fleisch und Blut. Wir sind Menschen. Aber Paulus, Habakuk und all die anderen, die als Kinder Gottes im Glauben leben, reifen an solchen Dingen. Und sie werden erwachsen im Glauben. Es kommt auf die Tiefe deiner Beziehung zu Gott an. Wie gut kennst du deinen guten Vater? Wie sehr vertraust du ihm, wenn du mehr hinein dich begibst und verstehst, wie er wirklich ist. Gott macht deine schlottrigen Knie stark. Das kann er. Und das ist es, wenn du mit deinen Sorgen, deinen Ängsten zu Jesus rennst. Es ist ein Rennen, was in der Folge hier beschrieben wird, mit einem so tollen Bild, wie ein Hirsch, der leichtfüßig die Berge hochgeht. Warum? Weil du deine Last abgegeben hast. Weil du deine Sorgen auf ihn geworfen hast. Ja, es werden immer wieder Tage kommen, da geraten wir ins Wanken. Aber wir haben keine Wankelmütigkeit mehr. Weil wir in Prüfungen ausharren lernen und reifer werden und gefestigter werden. Wir werden Leiden erleben, aber wir wissen, wer es sieht und wer versprochen hat, das gute Werk, was ich in euch begonnen hat, werde ich vollenden bis auf den Tag Christi. Sorgen werden auf uns einprassen. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, außer vor dem Herrn selbst. Der es nur gut mit uns meint. In Gott haben wir die Festigkeit, die Stärke. Wenn alles wegbricht, Haus, Geld, Familie, Versicherungen, was auch immer alles wegbrechen kann, Gesundheit. Seine Kraft bleibt. Aus der engen Gemeinschaft mit Jesus erhältst du diese Kraft. Wenn du stark bist, fragst du nicht nach Gottes Kraft. Dann klopfst du dir auf die Schulter und wirst irgendwann merken, so ganz funktionieren tut das nicht. Aber wenn du am Boden liegst, spätestens dann, oder wenn du demütig um deine Schwäche weißt und sie dir eingestehst, an diesem Punkt muss ich auch immer wieder kommen und sagen, ich schaff's nicht, ich brauche Gott. Dass wir sagen können, Gott ist meine Kraft. Und dieses tolle Bild wird hier gemalt. Ich habe kannst du ein bisschen andeutungsweise sehen, wie so ein Hirsch da so einen steilen Abhang hinuchkrächzelt. Und er macht das sehr elegant. Sehr schön. Das können Hirsche. Vom Tal zum Gipfel, von der Klage zur Anbetung ist Habakuk gelangt. ein Bild des Triumphes, das hier gemalt wird. Gott macht das möglich. Und manchmal stolpern wir, manchmal purzeln wir, aber wir wissen, wer uns nicht alleine lässt. Dass wir Gott mehr kennenlernen, in diesen düsteren Zeiten ihn anzubeten, das ist so entscheidend. Und ich kann es nur wiederholen, das ist das einfache Lied, was wir mit den Kindern singen. Lies die Bibel und bet jeden Tag, wenn du, Klammer auf, im Glauben wachsen willst. Willst du wachsen? Tue das, was da steht. Hast du keinen Bock, weiterzukommen? Ja, dann lass es. Brauchst dich aber auch nicht wundern. Gott mehr kennenlernen, lieben lernen. Um in diesen düsteren Zeiten des Lebens Gott anbeten zu können. Also, wie kommst du zu diesem Vertrauen? Lerne Gott mehr kennen, sein Wesen in seiner Tiefe mehr durchdringen. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Es ist so einfach. Aber das ist der Schlüssel, wie wir Gott und sein Wesen, seinen Willen, sein Wirken kennenlernen können. Und wie ist Gott? Ich zitiere aus dem Buch Gottvertrauen von Jerry Bridges. Gott führt sein Werk aus. Niemand kann ihn daran hindern oder dazu zwingen, seine Absichten aufzugeben. Aller Wahrscheinlichkeit, nach und dem größten Widerstand entgegen, zum Trotz, kann er sein Werk ausführen. Alles und jedes muss vor ihm weichen. Gottes Walten kann gar nicht anders als gelingen. Und so ist Gottes Herrschaft sowohl global als auch universal als auch individuell in deinem und meinem Leben. Er ist der Herr über die Einzelheiten im Leben von Mose, von Josua, von David, von Jakob, von Daniel, von Habakuk, von Petrus, von Paulus. Und er herrscht auch über die unsrigen Einzelheiten im Leben. In deinem. In deinem Ken. In deinem Feli. In deinem Mark. In deinem Tobi. Er herrscht über die Einzelheiten in unserem Leben. Und das ist so groß und so wunderbar, wenn wir diese Wahrheit mehr und mehr verinnerlichen. Dass Gott so souverän ist, auch im Leiden. Dass er vollkommen gut ist, auch im Leiden. Dass Gott gute Absichten verfolgt, auch durch das Leiden. Und was machen wir? Wie reagieren wir? Und damit kommen wir langsam zum Ende. Wir können Gott vertrauen, Vertrauen lernen und das annehmen. Wie unser Leben verläuft und es als eine Chance sehen zu wachsen. Und dass wir lernen, durch die Brille von Gottes Wesen die Umstände nun anders zu interpretieren, als wir es vielleicht bisher gemacht haben, mit Dankbarkeit und Freude. Oder wir vertrauen ihm nicht und meckern und klagen und zweifeln. Aber wenn wir verstehen, warum Gott Leiden und Probleme und Sorgen und Ängste in unserem Leben zulässt, dann haben wir vielleicht eine andere Sichtweise. Damit wir in Gottes Beziehung wachsen, damit wir in der Beziehung zu ihm wachsen. Darum lässt er Umstände und Schwierigkeiten zu. Damit wir Sünde erkennen und bekennen. Damit er uns mal dahin stupst und sagt, du, das, was du da gerade machst, das ist nicht der richtige Weg. Damit wir unseren Glauben überprüfen und reif werden. Denkt an das Fitnessstudio, da wachsen die Muskeln. Damit wir nicht überheblich werden, sondern in Demut und Geduld wachsen. Ja, Paulus hätte überheblich werden können, weil er einen Einblick hatte im dritten Himmel, glaube ich, so hat er es beschrieben. Aber nein, Gott hat ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er hat ihm Leiden geschenkt in seinem Leben, damit er demütig bleibt und brauchbar bleibt. Und fünftens, damit sein Evangelium verkündigt und verherrlicht wird. Darum schenkt Gott auch Leiden und Sorgen und Nöte in unserem Leben, damit wir, wenn wir da durch sind, Zeugnis geben können für andere. All das dient dazu, dass wir verändert werden in das Bild Christi, Stück für Stück für Stück bis zum Ende. Und das Tolle ist, Gott wird sein Werk vollenden. Trotz aller Missstände, wie wir denken, die wir um uns herum erleben. Aber gleichzeitig dürfen wir Gott nicht als einen Wunschautomat verstehen, der uns ein schönes Leben verspricht. Das hat er nicht. Wir müssen meistens durch diese Geschehnisse durch. Und sie haben diesen großen Zweck. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da wachsen mir die Aufgaben über den Kopf. Es kommen menschliche Nöte noch dazu und ich weiß auch manchmal nicht, wohin. Auch darum noch kümmern, auch das noch machen und das noch. Ich weiß nicht weiter, aber ich erinnere mich immer wieder neu an diese gute richtige Sicht. Gott ist souverän, Gott ist voller Liebe und voller Weisheit. Freunde verlassen mich in meinem Umfeld. Freunde aus der Gemeinde. Es tut weh. Und ich verstehe es sogar nicht mehr. Und dennoch darf ich auf den Herrn blicken mit einer Freude, die nicht daran hängt oder an anderen Dingen, sondern an ihm. Da fließt Wasser durch unser Haus und wir haben überhaupt keine Chance. So wie Habakuk keine Chance hatte, wenn die Feinde kommen, weil Gott es so gesagt hat. Was zählt, sind einerseits die Geschwister aus der Gemeinde, die sehr stark geholfen haben, aber vor allem das Vertrauen in Gott. Auch das weiß er, auch das hat er in der Hand. Unser Kind hat eine lebensbedrohliche Krankheit bekommen und wird es nach medizinischem Stand niemals wegkriegen. Wenn es keine Hilfe bekommt, stirbt es. Aber wir durften schon im Krankenhaus, und das war kurz nachdem ich über Psalm 46 gepredigt habe, eine feste Burg ist unser Gott, durften wir beiden, Jemima und ich, singen. Wir hatten eine gute Sicht bekommen und Jemima war trotz allem fröhlich. Das habe ich zu mir selbst gepredigt. Ich brauche das auch. Wir alle brauchen das, diese Erinnerung, und das sind Beispiele aus meinem Leben. Leiden, Nöte, Sorgen, Ängste, die damit verbunden sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber das Entscheidende ist, dass du in der Beziehung zu Jesus Christus bist und lebst und sie vertiefen möchtest. Weil dann bekommst du eine andere Sichtweise. Und das durfte ich von Habakuk lernen. Habakuk, der durch diese ganze Verzweiflung hindurch musste, der mit Gott am Reden war und am Ende in einer festen Sichtweise war, ich werde Gott anbeten, auch in meinem Leiden. Und er hat eine gottesfürchtige Herzenseinstellung entwickelt. Er hat eine gottzentrierte Theologie bekommen in dem Gespräch mit Gott, im Hören auf Gottes Wort. Und er hat eine von Gott zehrende Kraft bezeugt, weil er weiß, er trägt mich durch. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir in diesem Punkt reifen. Und ich kann nur eines sagen: Christus ist größer. Amen.